Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe heute einen Gast aus dem etwas kälteren Deutschland. Ich habe zu Gast Dr. Martin Lück, einer der renommiertesten Kapitalmarktstrategen, die es in Deutschland gibt. Er hat eine beeindruckende Historie. Er ist Chefvolkswirt der UBS gewesen. Er ist leitender Kapitalmarktstratege bei BlackRock, dem größten Fonds auf der Welt, tätig gewesen. Und er hat sich vor einiger Zeit selbstständig gemacht. Und wir freuen uns, eine herausragende Persönlichkeit zu haben, die auch am 30. 31. Januar bei unserer Veranstaltung hier auf der schönsten Insel der Welt, in der Motorwelt, mit dem Thema Familienvermögen in Krisenzeiten zur Verfügung steht. So, bis dahin ist aber noch einiges zu tun und wir haben einiges zu erwarten. Heute sind große Entscheidungen im Bundestag zu erwarten. Wie geht es weiter? Was passiert mit der NATO? Was passiert mit Amerika, mit der Ukraine, mit China etc.? Das sind alles große Themen, die die Familienunternehmer interessieren. So, und ich bedanke mich an Dr. Martin Lück, der uns da erhellend hilft, das alles besser zu verstehen und unter Umständen unsere Resilienz weiter zu stärken. Herr Dr. Martin Lück, herzlichen Dank für die Anwesenheit und guten Tag.
Hallo lieber Willi Plattes, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
Wie sollen wir loslegen? Also, ich würde mal sagen, was bewegt die Familienunternehmer? Wir haben wirklich eine globale konjunkturelle Lage, die nicht unbedingt sehr freundlich ist. Wir haben strukturelle Risiken und die Unternehmer, die international tätigen Unternehmer, müssen vieles im Blick behalten. Wie sieht ein Kapitalmarktstratege das aus Sicht der Familienunternehmen? Und was uns auch sehr interessiert ist, wie sieht das Ausland Deutschland und die deutschen Familienunternehmen?
Ja, vielen Dank. Das sind, glaube ich, ein paar der entscheidenden Fragen, die uns alle bewegen. Ich selbst berate auch Familienunternehmen beziehungsweise Family Offices in ihrer Vermögensdisposition sozusagen. Deshalb schaue ich auch tatsächlich durch diesen Blickwinkel auf die Welt. Und ich glaube, das Erste, was wir sehen, ist tatsächlich, dass das globale Wachstum, also die Produktion von Gütern und Dienstleistungen rund um den Globus in den großen Regionen der Welt, vor allen Dingen in Amerika, Nordamerika, in Europa und in Asien, im Moment eher schwach verläuft. In Amerika schwächt sich das Wachstum ab, weil Impulse, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, zum Beispiel Konjunkturprogramme der Biden-Administration, langsam auslaufen. Und natürlich auch die neue Administration, die jetzt seit knapp einem Jahr im Amt ist, unfassbar viel Unsicherheit beschafft. Und Unsicherheit ist immer der Gegner von Wirtschaftswachstum. In Europa haben wir strukturelle Probleme. Es klang eben schon an, allen voran hier in Deutschland, die größte Volkswirtschaft in Europa. Und das hält natürlich das Wachstum in Europa insgesamt zurück. Ja, und in Asien, wo zuletzt die größten in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt kann man sagen, die größten Wachstumsimpulse herkamen, sehen wir auch die Volkswirtschaften so ein bisschen schwächeln. In China liegt es vor allen Dingen daran, dass die Immobilienpreise weiterfallen und die chinesischen Haushalte, die sehr viel von ihren Altersvorsorgeersparnissen in Immobilien gebunden haben, deswegen weniger ausgabefreudig werden. Und deswegen fragen die chinesischen Haushalte zu wenig nach. Ein Ergebnis betrifft uns hier ganz konkret, nämlich dass die Chinesen ihre Überproduktion, also das, was sie zu Hause nicht absetzen können, uns auf den Hof stellen, ja. Und das macht ja natürlich unserer Volkswirtschaft enorm zu schaffen, weil wir sind ja eigentlich Exporteure. Wir sind eine exportorientierte Volkswirtschaft. Und erstens schwächelt also das globale Wachstum. Und zweitens kriegen wir noch massiven Gegenwind, weil die Chinesen unsere Produkte nicht mehr in so großem Maße abnehmen, sondern im Gegenteil versuchen, uns ihre Produkte und dann auch noch zu Dumpingpreisen zu verkaufen. Das ist eine Großwetterlage, die ist nicht unbedingt attraktiv. Und da habe ich jetzt nur über die Ökonomie gesprochen. Ich habe jetzt noch gar nicht über große politische Veränderungen gesprochen. Und das betrifft, und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit den Familien, die ich berate, spreche, dass genau das der wirklich diese Unsicherheit ist. Ja, wo geht die große Entwicklung hin? Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Wie müssen wir dann auch mit dem Familienvermögen disponieren? Und vielleicht, wie müssen wir auch mit den ganz konkreten Ressourcen disponieren? Wo wählen wir unseren Standort für unsere Firma? Wo wählen wir aber auch eventuell unseren Standort, um dort persönlich zu leben? Also die Fragen, die wir im Moment bewegen nicht mehr und nicht weniger als die fundamentalen Fragen, die sich eine Familie stellt.
Und zu diesen ökonomischen Dingen kommt natürlich auch noch das zum Tragen, was die Familienwerte betrifft. Ne? Ich sage mal, das sind Bildung, Ausbildung, denn wir erziehen unsere Kinder ja nicht nur mehr als Deutsche, sondern wir erziehen ja unsere Kinder in der Regel als Weltbürger oder versuchen sie als Weltbürger auszubilden. So, also ist das Bildungssystem natürlich auch noch ein wesentlicher Entscheidungsfaktor. So, aber Herr Lück, wenn Sie diese Familienunternehmer beraten. So, wo liegen dann die Schwerpunkte? Kann man das gewichten? Den persönlichen Bereich? Wie entwickelt sich die Familie? Wo kann ich meine Werte, meine Familienwerte pflegen? Denn Lebensstandort und Firmenstandort kann ja auseinanderklaffen. So, unsere Erfahrung ist, dass das sehr häufig auseinanderklafft. So, und das große Thema, was die alle bewegt, das ist meine Einschätzung, das ist, die wollen mobil sein. Die wollen mobil sein auf der Lebensseite, drücken wir das mal so aus, und auf der Kapital- und Vermögensbildungsseite. Und dann haben wir als dritten Schwerpunkt sicherlich noch zu berücksichtigen, wo kann ich eine Firewall ziehen, wenn auf Firmenseite irgendetwas Schlimmes passiert, dass ich dann den Vermögensbereich im privaten Sektor, ich sag mal, in trockenen Tüchern haben oder geclosed habe. Das ist nach meinem Dafürhalten eine komplexe Gemengelage. Wie kommen diese Fragen bei Ihnen an und was macht ein erfahrener Kapitalmarktstratege dann und sagt diesen Unternehmen?
Ja, exzellente Frage. Also ich berate natürlich die Familien mehr zum Thema Hintergründe der Kapitalmarkt. Was sind die tektonischen Verschiebungen, die wir sehen? Wo muss man eventuell an der einen oder anderen Seite mal eine Anlageklasse vielleicht höher gewichten? Wo muss man eine geringer gewichten? Was sind Risiken, auf die man achten sollte? Sollte man beispielsweise eine höhere Quote in Goldhaltung haben? Das sind so die klassischen großen Linien, also die Anlage, Kapitalanlage, zu denen ich hauptsächlich mit den Familien spreche. Aber ich kriege natürlich auch so fast subkutan, also eher so indirekt mit, gerade auch, weil häufig in den Meetings dann auch verschiedene Generationen dabei sind, wie die auch darüber denken, über dieses Thema, das Sie gerade angesprochen haben, Herr Plattes, nämlich Mobilität. Ja, im Grunde ist es ja so, dass viele, so, gerade die, ich muss das sagen, wirklich bei der jungen Generation, mal ganz klar mein Eindruck ist, dass viele ein nicht so gutes Gefühl beschleicht, wenn es um Deutschland geht und um ihre eigene Zukunft. Sie haben den Faktor Bildung angesprochen, aber es gibt natürlich noch viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Um dann zu sagen, naja, ich will auf jeden Fall Möglichkeiten haben, mit meinem Potenzial, also persönlich als Mensch, als gut ausgebildeter Mensch, der die Zukunft für sich selbst und seine zukünftige Familie gestalten will, das vielleicht auch woanders tun können als unbedingt in Deutschland. Aber, und das ist das Entscheidende, ohne die Brücken abzubrechen. Ja, es ist ja gar nicht so, dass jetzt alle sagen wollen, ich gehe aus Deutschland weg, ich will mit dem Land nichts mehr zu tun haben, sondern im Gegenteil, ich habe schon das Gefühl, dass viele Menschen auch junge Menschen, sich hier verwurzelt fühlen und eine Bindung haben. Das heißt, was diese Familien aus meiner Sicht, das ist so, aber das ist wie gesagt nur eine Interpretation. Ich spreche da so selten konkret mit den Familien drüber. Das ist einfach nicht so mein Beratungsbereich. Aber ich glaube, die brauchen sowas wie ein verlässliches Scharnier für ihre finanziellen Belange, die es ihnen ermöglichen, praktisch auch zwischen verschiedenen Standorten, sowohl für die Firmenaktivitäten als auch für ihren persönlichen Lebensschwerpunkt hin und her zu switchen, ohne dass man auf der einen Seite Brücken abbrechen und endgültige Entscheidungen treffen muss. Ich glaube, das ist dieser Punkt, den Sie angesprochen haben, Mobilität oder wenn wir es noch erweitern, um Flexibilität, in der Standortwahl sowohl für die persönlichen Belange als auch für die berufliche Verwirklichung. Das ist, glaube ich, für ganz viele Familien zentral.
Ja, also diesen Eindruck habe ich auch bei den vielen Gesprächen, die wir hier auf der schönsten Insel der Welt führen, weil es ist ja nur ein optimierter Lebensstandort hier und wir haben herausragende Bildungseinrichtungen, wir haben eine erstklassige Anbindung an ganz Europa und mittlerweile auch die Fluglinien nach Miami und nach New York, Direktflüge. Also der Lebensstandort, das ist Mallorca natürlich eine Alternative, aber das ist natürlich kein steuerlicher Blockbuster. Wir haben hier Vermögensteuer etc. Also diese Menschen, die diese Mobilitätsentscheidungen treffen, die denken gar nicht so steuerorientiert, sondern die denken mehr wertinteressiert. Und ich habe auch bei dem Wertorientierten, bin ich glaube ich jetzt wieder bei Ihnen und sage, Impact Investment ist ein Riesenthema, das was wir hier hören, also dass sich da auch andere Dinge in den Vordergrund spielen und nicht nur die Rendite, sondern dass man wirklich auch da, ich sag mal, andere Dinge mit einpreist. Wie ist Ihr Eindruck da?
Absolut. Und da kann man sagen, da sind zwei Anlegergruppen, die da ganz klar herausstechen. Das eine sind die jüngeren Menschen und das andere sind die Frauen. Die haben beide eine wesentlich höhere Tendenz, Impact Investing oder wenigstens nachhaltiges Investieren in Betracht zu ziehen, auch wenn das ja im Moment in der aktuellen Diskussion so ein bisschen hinten runtergerutscht ist, ja, was zum Beispiel auch die Begrenzung des Klimawandels angeht und dergleichen mehr. Das einzubeziehen ist sicherlich ein großer Punkt und man muss auch sagen, es geht ja hier in den meisten Fällen um den Erhalt von Familienvermögen. Es geht jetzt nicht um eine Optimierung einer kurzfristigen Rendite, sondern ich merke gerade eben bei den Familien, mit denen ich spreche, dass auch Kapitalerhalt über lange Zeiträume im Vordergrund steht und dass man da gar nicht unbedingt sagt, naja, der MSCI World hat in diesem Jahr 20% abgeliefert, aber unsere eigene Wertentwicklung sind nur 15% und dann Krokodilstränen weinen, das kann ich nicht feststellen, sondern im Gegenteil, es geht darum zu sagen, wir wollen langfristig solide aufgestellt sein, solide unterwegs sein und da spielen eben auch ganz zentral solche Dinge wie Werte, die Sie ansprechen, eine Rolle und eben auch durchaus mit verschiedenem Fokus. Und natürlich kann man das auch verbinden. Das ist ja nicht, gerade wenn man die Möglichkeiten dazu hat und vielleicht auch die finanziellen Spielräume hat, ist das ja auch ein bisschen einfacher. Man hat einfach da mehr Ellenbogenfreiheit. Aber mein Eindruck ist im Übrigen auch, weil Sie das gerade auch erwähnt haben, dass das nicht primär immer Steuerthemen oder Steuervermeidungsthemen sogar sind, sondern dass ganz häufig eben auch so eine holistische Gesamtbetrachtung da im Fokus steht, die eben es auch einbezieht, dass man eine hohe Lebensqualität hat, weil gerade Familien, die Vermögen haben, natürlich auch ihr Leben genießen wollen. Und Sie haben es vollkommen richtig gesagt, Mallorca ist eine wunderschöne Insel und da kann man natürlich auch eine sehr hohe Lebensqualität genießen. Von der Seite gilt es da wirklich die Vorzüge und auch die Herausforderungen ein bisschen in Einklang zu bringen.
Wir haben ja immer fast schon einen Generalverdacht, wenn wir dann über Mobilität reden und wir kommen nun mal aus der Rechts- und Steuerberaterszene, dass man dann sagt, also die wollen die Steuern optimieren. Und diesen Eindruck, ich glaube, der ist völlig verkehrt. Weil wenn ich jetzt die deutschen Familienunternehmer, die deutschen Hidden Champions sehen, was ja ein weltweit tragender Begriff ist, ja, und diese Hidden Champions tragen ja, ich sag mal, fast zu 50% zum sozialen Standard, den wir uns in Deutschland leisten, bei. So, also das ist schon eine gewaltige Masse. Die haben eine sehr starke Bindung an Deutschland, weil sie sind Deutschland auch dankbar, dass sie das alles haben schaffen können nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das sind nicht irgendwelche Leute, die ganz schnell irgendwo eine Entscheidung treffen, sondern die Bindung zu Deutschland, die ist so stark und die wächst auch, ist natürlich im Augenblick aufgrund der gesamten Situation. Sie hatten das ja ganz am Anfang auch ein bisschen angedeutet. Ich sag mal, nicht unbedingt einfach, positive Zukunftsaspekte in Deutschland zu sehen. Also da gibt es bestimmt einige Dinge, die man diskutieren muss und diskutieren sollte. Also es sind ja irrsinnig spannende Zeiten. Also ich bin persönlich sehr geschockt gewesen, dass jetzt der amerikanische Außenminister nicht beim NATO-Gipfel war. So, also für meine Begriffe ein immenses Zeichen. So, und die haben ja keine Entschuldigungen gesucht, die haben ja ganz einfach gesagt, was soll das? Ja, warum soll ich da hingehen? Also da bewegt sich irgendetwas, was für meine Begriffe, Sie sind der Spezialist, auch ganz sicherlich auf die Kapitalmärkte auswirken wird oder könnte. Wie sehen Sie das?
Ganz sicher. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und vielleicht einer der entscheidenden, die wir in diesen Zeiten erleben, dass Amerika sich aus einer Rolle herauslöst, die es 80 Jahre lang gehabt hat, nämlich praktisch der Garant für die Nachkriegsweltordnung, eine regelbasierte Ordnung, eine Ordnung, die sehr stark auf Institutionen ausgerichtet war. Und Amerika war der Garant dafür, dass dieses Rahmenwerk für die Weltwirtschaft funktioniert hat. Also Rule of Law, die Verlässlichkeit von Rechtsnormen. Und das gerät im Moment alles in Frage, und zwar alles zur gleichen Zeit. Amerika ist auf einem Pfad unterwegs, wo das Motto heißt America First, aber ich würde sogar noch weitergehen. In vielen Fällen heißt es sogar America Alone. Und das ist natürlich eine enorme Veränderung gegenüber einer Rechtsordnung, die Amerika bis dahin mit seiner ökonomischen Power, aber auch mit seiner militärischen und strategischen Power definiert und geschützt hat. Und aus dieser Rolle geht Amerika gerade raus. Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Dieser 28-Punkte-Plan für einen Frieden, das kann man gar nicht so nennen. Ja, das war ja eine Aufforderung zur Kapitulation an die Ukraine. Und einer dieser Punkte war tatsächlich, dass die USA vorschlägt, in der Zukunft so etwas zu sein wie ein Schiedsrichter zwischen Russland und dem freien Westen. Und das ist genau die Antwort auf die Frage, warum Rubio, der amerikanische Außenminister, nicht zum NATO-Treffen gefahren ist, weil sich Amerika nämlich hier gar nicht mehr im Prinzip, natürlich formal schon noch, aber gefühlt hat man sich selbst aus dieser Rolle schon verabschiedet, tatsächlich ein gleichberechtigter Teil der NATO zu sein. Gleichberechtigt ist man natürlich nie gewesen, aber ein Teil wenigstens der NATO zu sein. Und jetzt sieht man sich selbst als quasi Schiedsrichter, als jemand, der die Regeln setzt und dann eben auch mal sagen kann, naja, ein Kriegsverbrecher ohne einen Aggressor, dem erlassen wir eben mal seine Schuld, weil mit dem können wir einfach super Deals machen, indem wir beispielsweise zusammen die seltenen Erden in der Arktis ausbeuten oder indem wir uns darüber einigen, wer die zusammengeschossene Ukraine wieder aufbaut. Also Amerika hat sich auf einen Pfad begeben, der im Grunde, ja, man kann schon sagen, Rechtlosigkeit zum Prinzip macht. Und wenn das stimmt, das ist sehr drastisch ausgedrückt, ich weiß, aber wenn das so ist, dann ist hier nichts anderes unterwegs als eine Veränderung der Nachkriegsordnung. Die Welt, wie wir sie kennen, existiert nicht mehr. Und das ist natürlich, wie Sie vollkommen richtig sagen, auch für die Kapitalmärkte höchst relevant. Weil wir haben ganz einfache Wahrheiten immer gehabt. Nach jeder Finanzkrise sind wir am Ende zurückgekommen zur Normalität. Die Welt hat sich weitergedreht, aber eben auch, weil Amerika sie garantiert hat. Amerika ist da gewesen. So, wenn wir die größten Crashs der letzten 20, 25 Jahre, dann hat es maximal 6,5 Jahre gedauert, bis die Aktienkurse ihre alten Höchststände wieder erreicht hatten. Diese Tendenz zur Normalisierung, die gilt nur in einer bekannten, wohl etablierten Werteordnung und die haben wir jetzt nicht mehr. Und wenn sich die Rolle Amerikas in der Welt so drastisch verändert, wie ich es gerade skizziert habe, dann bedeutet das natürlich auch, dass sich Amerikas Rolle an den Kapitalmärkten verändern muss. Amerika hat die breitesten, tiefsten und am sophistiziertesten aufgestellten Kapitalmärkte der Welt. Und natürlich hat es jedes Mal, wenn es eine Finanzkrise in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, auch bestimmte Reaktionen gegeben der Märkte. Zum Beispiel, dass sich die Aktienmärkte relativ schnell wieder von Krisen erholt haben und zur alten Normalität zurückgekehrt sind. Die Märkte haben dafür den schönen Begriff Mean Reversion, also Rückkehr zur Normalität geprägt. Oder auch wenn wir uns vor Augen führen, dass die amerikanischen Kapitalmärkte, vor allen Dingen US-Staatsanleihen, bisher der sicherste und breiteste Hafen der Kapitalmärkte gewesen sind. Wenn also es Kapital auf die Seite zu bringen ging in Zeiten von großer Unsicherheit, in Zeiten von Krisen, dann war dieser Markt der Markt der Wahl, also der sichere Hafen. Und all solche Sicherheiten, all solche Gewohnheiten, die gelten nicht mehr in einer Welt, die Amerika gerade auf den Kopf stellt, wo man sich im Prinzip selbst von der Regelbasiertheit entfernt und im Grunde sagt, ja, wir sind einmal nur die stärkste Volkswirtschaft der Welt und wem das nicht passt, der muss sich eben seine eigenen Gesetze machen. Amerika ist dabei, die Glaubwürdigkeit an die Regelbasiertheit, an das eigene Wirtschaftssystem massiv zu schädigen. Die eigene Soft Power, wenn man so will, die Attraktivität des eigenen Gesellschaftsmodells. Und wenn ich da zurückkomme zu unserem Ausgangspunkt, ist das sogar eine interessante Chance, die sich daraus für Europa ergibt. Wenn ich mich zum Beispiel mit Menschen unterhalte, die sehr viel im akademischen Bereich unterwegs sind, als Professorinnen und Professoren an deutschen Universitäten arbeiten oder auch in der Verwaltung von Universitäten, die sagen, sie kriegen so viele Bewerbungen wie noch nie zuvor von US-Professoren. Häufig Leute, die keine US-Pässe haben oder dort nur geduldet sind, weil sie vielleicht selber keine Amerikaner sind, die aber im Moment sich dort mit ihren Familien nicht mehr wohlfühlen. Beispielsweise aufgrund der starken, auch ausländerfeindlichen Maßnahmen, die die amerikanische Regierung ergreift. Und all solche Dinge spielen eine Rolle. Die Rolle von Amerika verändert sich in der Politik, auf der globalen Bühne. Und das hat natürlich auch massive Auswirkungen für die Kapitalmärkte.
Vielen Dank. Das sind ja Szenarien, die sind gewaltig. Und das steht ja nicht, also es ist nicht zu erwarten, es ist ja da. Ja, also wir kommen von der großen Macht, kommen wir in die Mächte rein. Ja, ob das jetzt Indien, China, der globale Süden oder Russland oder was es auch immer ist. Also da sind ja Bewegungen, die sind ja immens. So, und Herr Lück, also vielen Dank zuerst mal für diese Einschätzung. Das sollte ja auch heute ein Appetithappen sein für den 30.31. So, und Sie sind ja nun ein herausragender Kapitalmarktstratege. So, und jetzt stelle ich mal ganz einfach eine provokante Frage und erwarte oder hoffe, so eine Art Zauberstabberatung zu kriegen. Was können wir den Familienunternehmer, die dann am 30. und 31. auch Sie miterleben, so, was können wir denen sagen? Was, auf welche Risikoszenarien müssen diese Familienunternehmer sich in den nächsten 5 Jahren einstellen? Was ist da die Antwort von einem Profi?
Die erste Antwort ist, dass 5 Jahre in der aktuellen Zeit ein sehr langer Zeitraum sein können, weil alleine deshalb im Moment passiert sehr viel in der Welt und an den Kapitalmärkten aufgrund der Veränderungen, die in Amerika ihren Ursprung haben. Wenn wir jetzt mal hoffnungsvoll auf die Marke in 5 Jahren schauen, dann könnte ja schon eine andere US-Regierung dort wieder am Ruder sein. Das wäre vielleicht mal eine Erwartung oder eine Hoffnung, die so ein bisschen auch eventuell eine Möglichkeit eröffnet, das Ganze ein bisschen positiver zu denken. Was ich glaube, was man unbedingt machen muss, ist entlang der großen Linien zu denken. Wenn die Entwicklung tatsächlich so weitergeht, dass Amerika sich aus dieser Rolle, die es bisher gehabt hat, verabschiedet, dann müssen wir wahrscheinlich auch die Vermögensdispositionen, die Familien stellen, die Familien vornehmen, anders denken. Und das betrifft sowohl die Frage der Lokation, also wo man überhaupt seinen Standort hat. Wir haben es eben schon angesprochen, als Familie, als Menschen, aber natürlich auch, was das Business angeht, was die Firma angeht. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wie allokiert man sein Kapital? Ist man im Grunde hier unbeeindruckt von den Veränderungen, die aus meiner Sicht im Moment gerade sehr gravierend sind? Oder möchte man zumindest in einer taktischen Frist, sagen wir mal in einer überschaubaren Zukunft von vielleicht 1,5 bis 2 Jahren Veränderungen vornehmen, weil man weiß, dass oder weil man davon ausgeht, dass die Veränderungen, die im Moment sich gerade ergeben, dann noch aktiv sein werden? Also das ist eine Frage der letzten Endes der Kapital- und Anlageallokation. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass man auch sonstige regulatorische, rechtliche und steuerliche Aspekte einbeziehen muss und da seine Entscheidungen überdenken muss und eventuell neu stellen muss. Ich beobachte praktisch im laufenden Betrieb, wie sich die Dinge verändern. Man kann zum Beispiel sagen, dass die Rhetorik der Trump-Administration aus meiner Sicht in der ersten Jahreshälfte, also etwa bis zum Sommer, noch deutlich aggressiver war. Die Rhetorik ist deutlich zurückgenommener seit dem Sommer. Aber was viel radikaler geworden ist, sind die Aktionen. Ja, also hat man sich so ein bisschen verlagert und auch der Einfluss auf die Finanzmärkte beispielsweise. Das ist eine interessante Veränderung. Und so versuche ich halt, das anzuschauen. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen, bis wir uns Ende Januar sehen. Da kann noch sehr viel passieren. Und natürlich beobachte ich nicht nur Amerika, sondern ich beobachte auch eventuell Alternativen zu Amerika aus der Perspektive des Anlagestrategen, als da wären Asien zum Beispiel auch als Alternative, wenn man gerne in Technologie investiert sein möchte, Europa aber da nicht genügend Alternativen bietet, dann könnte man überlegen, ist es eventuell eine gute Überlegung, einen höheren Teil seiner Anlagen in Asien unterzubringen. Und solche Fragen stelle ich mir dann in dem Zusammenhang, so praktisch in der laufenden Beobachtung. Und nochmal, ich glaube, dass wir selten eine Zeit in der jüngeren Vergangenheit erlebt haben, in der die Geopolitik oder die Politik im Allgemeinen einen so großen Einfluss auf die Makroökonomie gehabt hat. Also früher war es relativ einfach, so in der Rückbetrachtung Makroökonomie zu analysieren und zu sagen, wir haben so einen Konjunkturzyklus und dann haben wir noch strukturelle Veränderungen. Aber das Ganze war relativ gut beobachtbar und relativ langsam. Und heute, von jeden Tag kann irgendetwas passieren, weil politische Entscheidungen, große Entscheidungen gefällt werden und die eben unmittelbare Auswirkungen haben. Und ich glaube, wenn ich da vielleicht am 30., 31. Januar etwas beitragen kann, dann freue ich mich sehr und dann freue ich mich natürlich auch über das Interesse der Familien an dem, was ich dann zu sagen haben werde.
Ja, also ich glaube, da wird ein großes Interesse da sein. Ja, also Herr Dr. Lück, recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und wir freuen uns riesig, Sie am 30. und 31. hier auf der schönsten Insel der Welt begrüßen zu dürfen bei unserer Veranstaltung, die wir Mandelblüte nennen. Aber es ist natürlich ein großes Thema, was wir da berücksichtigen. Und ich hoffe, dass wir bis dahin einige positive Entscheidungen haben. Es steht Weihnachten vor der Tür. Eine Zeit rückzublicken, sich zu besinnen, auf Werte zu schauen, das ist auch wichtig. Ich glaube, das ist sogar sehr wichtig. So, und dann sehen wir zu, dass wir dann am 30., 31. weitere positive Nachrichten von Ihnen hören dürfen. Wir freuen uns und meine Damen und Herren, bitte Folgendes. Sie werden Dr. Martin Lück nicht nur da eine Stunde auf dem Podium sehen oder vielleicht auch noch länger als eine Stunde, sondern Sie werden ihn erleben dürfen und werden auch die Möglichkeit haben, mit ihm persönlich zu reden, weil er einige Stunden da sein wird und nicht wie viele Politiker das machen, kommen rein, machen ihre Rede und hauen wieder ab. Also, wir haben diese geballte Kompetenz vor Ort und ich freue mich riesig, Sie begrüßen zu dürfen. Recht herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Dr. Lück. Und ich wünsche ein frohes Fest und einen guten Rutsch und viel Freude mit den Personen, die Ihnen sehr nahe stehen.
Danke Ihnen sehr, lieber Herr Plattis. Die Freude auf das Event ist ganz meinerseits. Auch Ihnen alles Gute, ein wirklich auch friedliches Weihnachtsfest mit Ihrer Familie auf der schönsten Insel der Welt, wie Sie sagen. Gesundheit und einen guten Start ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns ja ganz bald. Da freue ich mich drauf. Und zwar sehr.
Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald.